Henrietta Lacks war eine Frau, die in den 50er Jahren an Gebärmutterhalskrebs erkrankte. Ohne ihr Wissen und ohne ihr Einverständnis wurden ihr damals Krebszellen entnommen, die sich seitdem ununterbrochen teilen. In Labors überall auf der Welt werden sie bis heute genutzt und Anfang März 2013 haben deutsche Forscher das Erbgut dieser HeLa-Zellen sequenziert und veröffentlicht. Sehr zum Unmut der Nachfahren der Henrietta Lacks. Denn aus den Daten lassen sich Informationen über das Erbgut und auch über mögliche Krankheiten der noch heute lebenden Verwandten ziehen. Die Forscher haben aus Rücksicht auf die Angehörigen diese veröffentlichten Daten mittlerweile zurückgezogen. Aber der Fall hat eine Diskussion angestoßen über den ethischen Umgang mit Genmaterial. Denn selbst wenn das anonymisiert veröffentlicht wird, lässt sich der freiwillige oder auch unfreiwillige Spender leicht herausfinden, wie Michael Stang berichtet.
2003 erhielt John Doe, der US-amerikanische Max Mustermann, Post von einem Konsortium, ob er nicht Studienteilnehmer beim internationalen HapMap-Projekt werden möchte. Er würde der Wissenschaft helfen, bestimmte Regionen des menschlichen Erbguts zu kartieren. Später würden diese Informationen anonymisiert in öffentlich zugänglichen Genetikdatenbanken stehen. Eine Speichelprobe müsste er dafür abgeben, mehr nicht. Zwar wurde John Doe bei der schriftlichen Einverständniserklärung darauf hingewiesen, dass eine Reidentifizierung theoretisch möglich sei, in der Praxis sei dies jedoch nahezu ausgeschlossen. Falsch, sagt Melissa Gimrack vom Whitehead-Institut für biomedizinische Forschung im US-amerikanischen Cambridge. Sie konnte Dutzende Personen identifizieren, deren genetische Profile anonymisiert in öffentlichen Registern gespeichert sind.
Wir haben große Ahnenforschungsdatenbanken genutzt, in denen mehr als 100.000 genetische Profile öffentlich zugänglich sind. Und dann haben wir versucht, von diesen anonymen Spendern die Nachnamen zu erfahren. Wir haben aus anderen genetischen Datenbanken Proben von Männern genommen, die eine bestimmte Markierung auf ihrem Y-Chromosom haben und haben alle Daten mit einem von uns entwickelten Algorithmus analysiert.
Bei solchen Sammlungen werden zu den genetischen Informationen auch einige wenige Zusatzdaten zur Verfügung gestellt. Das Alter des Spenders zum Zeitpunkt der Spende und der jeweilige US-Bundesstaat.
Dabei sahen wir, dass wir allein durch die Kombination dieser Metadaten eine gesuchte Person schon auf 12 Kandidaten eingrenzen konnten.
Um aus diesen 12 Männern denjenigen mit dem gesuchten Genetikprofil herauszufinden, nutzte Melissa Gimrack die Tatsache, dass in der Regel Y-Chromosomen nahezu unverändert vererbt werden, ähnlich wie Familiennamen. Der Gesuchte trägt nicht nur den gleichen Nachnamen wie sein Vater und sein Großvater, sondern auch das gleiche Y-Chromosom, ebenso wie alle Verwandten der männlichen Linie. Die Genetikerin gab ihre Daten in zwei Online-Familiensuchmaschinen ein und suchte nach Parallelen, also Namenshäufigkeit nebst Y-Chromosomenmarkierung. Damit wollte sie mit einer Art genetischen Schablone Familien finden, die durch dieses Raster passten. Die Anfrage ergab 8 Familiennamen. Kombiniert mit weiteren öffentlichen Informationen wie demografische Daten, Sterbelisten und Suchmaschinen konnte sie insgesamt 50 Individuen namentlich identifizieren, die ihr Erbgut für diese genetische Datenbank gespendet hatten. Dazu benötigte die Wissenschaftlerin nur einen Computer mit Internetzugang und öffentlich zugängliche Datenbanken.
Only a few markers happened to be covered.
Wir hatten eigentlich nur wenige Daten zur Verfügung und dennoch gelang uns die Identifizierung relativ einfach. Wenn man sieht, wie diese genetischen Datenbanken und jene der Ahnenforschung stetig wachsen, wird die Identifizierung technisch bald noch einfacher werden.
Die Identitäten der enttarnten Spender haben die Forscher nicht preisgegeben. Nachdem sie sich bei Behörden und Datenbankbetreibern gemeldet hatten, wurden einige Metadaten wie das Alter aus den öffentlich zugänglichen Informationen entfernt. Zukünftig gilt es aber, so Melissa Gimrack, eine Balance zwischen Persönlichkeitsrechten und öffentlichem Nutzen zu finden.
Das Problem von Anonymität ist hier, dass sich sowohl Wissenschaftler als auch Studienteilnehmer dieser Risiken bewusst sein müssen. Wir denken, dass man diese Sicherheitslücken jetzt finden sollte, bevor es jemand macht, der die Daten für unlautere Aktivitäten nutzen möchte. Wir hoffen, dass diese Studie den Anstoß gibt, Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Denn die Gefahr ist groß, dass Versicherungen oder Arbeitgeber damit Daten zum Erbgut einer bestimmten Person prüfen können, auch wenn von ihr selbst gar keine biologisch verwertbare Probe in einer öffentlichen Datenbank gespeichert ist. Die Probe des Bruders, eines Onkels oder Cousins allein reicht bereits, um eventuelle Krankheitsrisiken einer dritten Person bestimmen zu können.